heißt du?
Christian Ehrhoff.
Was war und was ist dein Job?
Ich war Eishockey-Profi und mein aktueller Job, schwer einen Titel dafür zu finden, wahrscheinlich wird man das Privatier nennen.
An welchem Ort hast du am liebsten Eishockey gespielt?
Ehrlicherweise in Kalifornien.
Hattest du einen Glücksbringer?
Nein, kein Glücksbringer, aber eine Marotte, dass ich alles immer zuerst rechts angezogen habe.
Auch gut. Welchen Sportpodcast hast du zuletzt gehört?
Das war Rick Shields Golf-Podcast.
Krefeld-Pinguine oder San Jose Sharks?
Krefeld-Pinguine.
Dein Spielstil in einem Wort?
Ein Allrounder.
Wo war dein schönstes Turniererlebnis?
Das waren die Olympischen Spiele 2018 mit dem Gewinn der Silbermedaille.
Deutschland oder Nordamerika?
Deutschland.
Immer Zweiter werden oder einmal gewinnen und dann nie wieder?
Da würde ich, glaube ich, auf die Konstanz setzen und lieber immer Zweiter werden.
Dein Tipp, wer gewinnt Olympiagold im Eishockey?
Das wird Kanada sein.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele. Ich bin Ninia Lagrande und ich freue mich, euch heute zur 13. Folge schon unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Leider auch heute wieder ohne unseren Co-Host Felix Loch, aber aus einem guten Grund, der bereitet sich gerade auf die Spiele in Mailand vor. Am 6. Februar ist es soweit, dann steigt in Mailand die Eröffnungsfeier und dann sehen wir Felix auch auf dem Schlitten im brandneuen Eiskanal von Cortina. Bevor wir mit unserem heutigen Gast insbesondere auch über die Winterspiele sprechen, schauen wir nochmal kurz zurück. Das Bürgerreferendum in München ist zwar schon ein paar Wochen her, es bleibt aber ein wichtiger Meilenstein. Mit 66,4% haben die Bürgerinnen und Bürger für Olympia in ihrer Stadt gestimmt. Damit wurde zum ersten Mal weltweit an einem Hauptaustragungsort ein Referendum zu Olympischen und Paralympischen Spielen gewonnen. Das ist definitiv Rückenwind für die deutschen Bewerbungspläne und auch für die anderen drei Städte und Regionen, die sich ja bewerben. Neben München sind das Berlin, Hamburg und Köln gemeinsam mit Rhein-Ruhr. Wer es am Ende wird, entscheidet sich nächstes Jahr im Herbst auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB. Nun aber zurück ins Hier und Jetzt. Unser heutiger Gast kommt aus NRW und war selbst schon viermal bei Olympischen Winterspielen dabei. Mit der Eishockey-Nationalmannschaft hat er 2018 in Pyeongchang sogar die Silbermedaille gewonnen. Hallo und herzlich willkommen, Christian Ehrhoff. Schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Christian, du hast mit 6 Jahren die ersten Schlittschuhe geschenkt bekommen, nachdem du deine Schwester auf der Eisbahn beim Eiskunstlauf begleitet hast. Wie bist du dann zum Eishockey gekommen?
Ich habe im Fernsehen eine Zusammenfassung von einem NHL-Spiel gesehen und habe zu meinen Eltern gesagt, das möchte ich gern machen. Wir kommen aus Moers. In Moers gab es damals keine Bambini-Mannschaft und so bin ich dann direkt nach Krefeld zum KIV gekommen.
Genau, bist dann nach Krefeld zu den Pinguinen gegangen und hast da deine Profikarriere gestartet und 2003 die deutsche Meisterschaft gewonnen. Dein Weg hat dich dann aber schnell nach Nordamerika geführt. Wie war für dich der Wechsel nicht nur in eine neue Mannschaft, sondern auch in ein komplett neues Land?
Das war natürlich am Anfang ja eine große Aufregung, aber für mich war es immer, ich habe meinen Traum gelebt und es war mein Ziel gewesen, in der NHL zu spielen. Das ist nun mal die beste Liga der Welt für Eishockeyspieler und deswegen habe ich mich da eigentlich auch sehr wohl gefühlt und meine Frau, damals noch meine Freundin, ist direkt von Anfang an mit rübergegangen. So hatte ich natürlich auch den Support neben dem Eis und für mich hat das alles sehr gut gepasst und ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
Wie alt warst du da, als du rübergegangen bist?
Ich war 21.
Ich kenne das so von der NFL, dann, wenn die dann so mit 15, 16 rübergehen, ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, als wenn man schon über 20 ist und sich ein bisschen besser im Leben orientieren kann.
Ja, definitiv. Wenn du aus der Familie rausgerissen wirst oder so und erste Mal weg von zu Hause bist, ist es, glaube ich, was ganz anderes. Aber ich hatte mit 18 meine eigene Wohnung in Krefeld und war da schon ein bisschen selbstständiger. Und dann habe ich natürlich auch Profi-Eishockey gespielt und kannte das alles. Von daher war es natürlich spannend, aber der Wechsel hat gut geklappt. Aufgrund natürlich auch der Sprache. Ne? Wenn du in ein Land gehst, wo du die Sprache nicht so gut sprichst oder nicht gut verstehst, ist, glaube ich, noch mal viel härter. Aber da wir in Deutschland viel Englisch schon in der Kabine gesprochen haben, war das kein Problem.
Deine Karriere ist absolut beeindruckend. Über 800 NHL-Spiele, WM- und Olympia-Erfahrung. Du hast eigentlich alles gesehen, was der Eishockeysport zu bieten hat. Wenn du heute zurückschaust, auf welchen Erfolg oder welchen Moment bist du ganz besonders stolz?
Also sicherlich bin ich stolz, 2003, bevor ich rübergegangen bin, die Meisterschaft mit Krefeld gewonnen zu haben, weil das war natürlich für mich ein Kindheitstraum für mein Heimatteam, eine Meisterschaft zu holen. Und dann natürlich, Krefeld hatte seit 52 Jahren keine Meisterschaft geholt, was war natürlich extra besonders. Ja, dann 2011 im Stanley Cup-Finale zu spielen. Da haben wir leider ja in Spiel 7 verloren. Das war wahrscheinlich meine bitterste Niederlage in meiner Karriere. Aber trotzdem, der Weg dahin war unglaublich schön mit der Mannschaft und war eine tolle Zeit. Ja, und als dritter Moment ganz klar natürlich Pyeongchang. Überraschend eine Silbermedaille zu holen. Also im Eishockey hätte das, glaube ich, nie jemand für möglich gehalten. Ich selber wahrscheinlich auch als Kind nicht, dass man da eine Medaille holen konnte, aber dann haben wir es doch bewiesen, dass es doch möglich ist.
Du warst nicht nur auf Vereinsebene sehr erfolgreich, du hast gerade schon die Olympischen Spiele erwähnt. Du bist mit 20 dann auch in die Nationalmannschaft aufgenommen worden. Was bedeutet das für dich, dein Land auf dem Eis vertreten zu haben?
Ich war jedes Mal immens stolz, wenn ich das Deutschland-Trikot überziehen durfte und mein Land repräsentieren durfte. Ich habe als Kind schon gerne die Olympischen Spiele, die Spiele, die Weltmeisterschaften verfolgt, bin dann in den Garten runter und habe da das nachgespielt und dann selbst in dem Trikot stehen zu dürfen, war jedes Mal ein tolles Gefühl und hat mich ja mit Stolz erfüllt.
Kannst du dich noch erinnern, welche Olympischen Spiele du so als Kind das erste Mal bewusst geguckt hast?
Das war 1992. Da, 92 und dann natürlich 94 auch. Es war ja, da wurde ja der Wechsel dann vorgenommen, dass es nicht mehr mit den Sommerspielen gleichzeitig stattfindet. Und da hatten wir 2 Jahre hintereinander direkt zweimal Olympische Spiele. Und ja, da habe ich jeden einzelnen Eishockey-Moment verfolgt, den man im Fernsehen sehen konnte. Und ja, da entstehen natürlich dann Träume für Kinder und mein Traum war es auch, an Olympischen Spielen teilzunehmen und konnte ich mir dann erfüllen.
Ich finde das immer wieder ganz spannend, auch im privaten Umfeld zu beobachten. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 8 und der hat letztes Jahr Olympische Spiele geguckt und hat dann auf einmal, als er Tischtennis geguckt hat, jetzt auch eine Sportart, die ich nicht sofort auf dem Schirm gehabt hätte, gesagt, ja, das will ich auch mal ausprobieren. Und dann war er im Tischtennisverein und spielt Tischtennis. Also was für einen Einfluss das auch auf Kinder immer noch hat, sowas einfach mal im Fernsehen zu sehen.
Ja, und das ist das Schöne des Sports, das ist das Schöne an Olympia gerade, weil man da eben auch Sportarten kennenlernt, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Ich meine, Deutschland ist nun mal der Fußballfokus sehr groß und ich habe diesen Sommer oder beziehungsweise letzten Sommer habe ich rhythmische Sportgymnastik zum ersten Mal gesehen und ich saß gebannt vor dem Fernseher und habe das verfolgt und wie wir die Goldmedaille da geholt haben, das war einfach unglaublich und so geht's eben den Kindern auch, die sehen was sie fasziniert, was sie dann selber machen wollen und das inspiriert ja auch die Olympiasieger von morgen.
Ja, absolut. Rhythmische Sportgymnastik habe ich als eine, die sehr lange Ballett getanzt hat, natürlich immer sehr aufmerksam verfolgt und liebe es auch. Du warst gleich 4-mal bei Olympischen Winterspielen, 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin, 2010 im Heimatland des Eishockeys in Vancouver und 2018, hast du schon gesagt, in Pyeongchang. Die Winterspiele 2018 in Pyeongchang waren sicherlich ganz besonders, denn ihr habt die Silbermedaille geholt. Und ich bin mir sicher, für dieses dramatische Finale sind damals zahlreiche Eishockey-Fans in Deutschland mitten in der Nacht aufgestanden. Nimm uns mal ein bisschen mit in dieses Turnier. Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, wir können hier wirklich was Großes erreichen?
Also, dass wir was Großes erreichen konnten, das muss man schon sagen, hatten wir uns zum Ziel gesetzt. Unsere WhatsApp-Gruppe hieß damals schon Mission Gold. Auch wenn das vielleicht etwas vermessen klingt vor dem Turnier als krasser Außenseiter, aber man muss sich auch die Ziele setzen und daran wirklich glauben, dass man was erreichen kann. Und wir hatten eine sehr eingespielte Mannschaft, die sich seit Jahren kannte. Und wir wussten, dass wir natürlich krasse Außenseiter sind, aber dass wir irgendwo doch, dass die Möglichkeit besteht, dass wir überraschen können. Und dann sind wir natürlich erstmal nicht so gut ins Turnier gestartet. Das war natürlich dann so ein bisschen der Dämpfer. Aber wir haben die Köpfe nicht hängen lassen und haben uns dann von Spiel zu Spiel gesteigert. Und dann war das irgendwie wie so ein Schneeball dann, der immer stärker wurde und immer größer wurde. Und dann kam natürlich auch das Interesse aus Deutschland wurde immer größer. Und wie du es schon gesagt hast, ich glaube, da sind so viele Leute aufgestanden, die vorher noch nicht viel mit Eishockey zu tun haben. Ich habe es nachher erlebt, es haben mich wirklich so viele Leute darauf angesprochen, dass sie da aufgestanden wären und wie toll das gewesen wäre. Und sie hätten eigentlich zum ersten Mal das so mitverfolgt beim Eishockey. Und ja, das macht einen natürlich stolz. Und als Mannschaft war das einfach ganz besonders und ja, unglaubliche Emotionen.
Jetzt stehen die nächsten Olympischen Winterspiele in Mailand Cortina an, beginnen in gut 2 Monaten und jetzt passt es hier natürlich gerade ganz gut. Was denkst du, wie stehen die Chancen der deutschen Mannschaft im Turnier? Haben die auch wieder eine WhatsApp-Gruppe mit Mission Gold?
Das weiß ich nicht, das ist möglich. Ich glaube aber, die haben eine starke Außenseiterrolle und eine Medaille wäre schon eine Riesenüberraschung. Dieses Jahr sind ja zum ersten Mal seit 2014 wieder die NHL-Spieler alle dabei. Und Deutschland hat natürlich auch in Nordamerika absolute Superstars. Leon Dreiseite, Mo Seider, die sind absolut top in der Liga. Aber in der Tiefe sind wir eben nicht so stark aufgestellt wie zum Beispiel jetzt die Top-Favoriten aus Kanada und den USA. Dann sind noch die Skandinavier. Die Schweden und Finnen, die können auch komplette NHL-Mannschaften aufstellen. So weit sind wir in Deutschland noch nicht und deswegen bleibt uns im Moment auch eine Außenseiterrolle nur.
Kommen wir mal zurück zu dir. Man hört ja oft, und das haben wir auch hier in den Gesprächen schon oft mitbekommen, dass Olympische Spiele eine ganz besondere Atmosphäre haben. Du hast das als Sportler selbst erlebt, wie wir gehört haben, bereits 4-mal. Was ist so deine schönste Erinnerung an die Spiele, abgesehen von dem rein sportlichen Aspekt?
Das Zusammensein im olympischen Dorf, das Treffen von anderen Athleten aus anderen Sportarten, das Anfeuern, also wir als Eishockeymannschaft sind ja relativ spät ins olympische Turnier eingestiegen und hatten dann noch in Pyeongchang die Möglichkeit, auch andere Sportarten zu sehen. Wir haben von Laura Dahlmeier die erste Medaille gesehen, live. Wir konnten andere Sportarten noch sehen und das ist das Schöne an den Olympischen Spielen. Man trifft natürlich auch irgendwo in der Mensa beim Essen die ganzen Stars von den anderen Nationen. Eine lustige Geschichte vielleicht, 2010 in Vancouver, als wir mit der Eishockeymannschaft ausgeschieden sind, waren wir dann auch noch im Deutschen Haus und sind relativ spät dann in der Nacht ins Olympische Dorf zurückgekommen und waren dann nochmal in der Mensa und da saß dann eine kanadische Athletin, Ashley MacIver hieß die, und die hatte eine Goldmedaille auf dem Tisch liegen und wir kamen da gerade im Achtelfinale rausgeflogen und ja, dann habe ich sie aber natürlich angesprochen und war total nett, noch ein Foto mit ihr gemacht. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich wirklich eine olympische Medaille in der Hand hatte und ja, sowas gibt es dann eben nur im olympischen Dorf und ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre und für einen Sportler einfach das Highlight.
Es ist so witzig, weil in jedem Gespräch, wenn wir Leute fragen, was war so das Besondere abseits des Sports, fällt das Wort Mensa und andere Leute, andere Stars da treffen und so nicht glauben können, dass man jetzt mit denen und denen da irgendwie gemeinsam im olympischen Dorf ist. Aber das Wort Mensa, ich glaube, wir müssen das mal nachzählen, das fällt wirklich jedes Mal bei der Antwort. Also es scheint eine ganz besondere Atmosphäre zu sein, wenn man da mit anderen Leuten essen geht.
Definitiv. Es ist ja auch der zentrale Punkt, wo sich alle immer treffen und wo Tag und Nacht was los ist. Und allein schon zum Gucken kann man sich da hinsetzen und hat da seinen Spaß.
Du konntest ja neben den ganzen schönen Erinnerungen, die du bei Olympia gesammelt hast, auch miterleben, wie sich die Olympischen Spiele mit der Zeit bestimmt auch verändert haben. Immerhin liegen zwischen deiner ersten und deiner letzten Teilnahme 16 Jahre. Stechen da für dich bestimmte Veränderungen hervor?
Ja, mittlerweile ist die Nachhaltigkeit natürlich ein großes Thema geworden. Sportstätten, auch im Nachhinein noch weiter nutzen zu können. Und ja, das ist immer mehr jetzt ein Thema geworden und natürlich auch die globale Wetterveränderung wird immer mehr ein Thema, weil nun mal ja die Garantie vom Schnee nicht überall gegeben ist und was natürlich dann eine große Herausforderung für die Veranstalter darstellt.
Ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir möchten nach über 50 Jahren Olympia nach Deutschland holen. München hat vor ein paar Wochen das erste Bürgerreferendum gewonnen mit deutlichen 66,4%. Hat dich dieses Ergebnis überrascht, gerade vor dem Hintergrund, dass das letzte Referendum 2018 damals um die Winterspiele knapp verloren wurde?
Eigentlich hat es mich nicht überrascht, weil ich hätte eigentlich mit einer großen Mehrheit gerechnet. Wie aber auch schon beim vorigen Mal. Deswegen war da natürlich ein gewisses Zittern dabei. Aber also für mich natürlich, ich habe Olympische Spiele jetzt sehr oft selbst erlebt, war auch in Paris dann vor Ort mit der Familie. Und Olympische Spiele sind einfach etwas Großartiges, was nicht nur den Sportlern, sondern der ganzen Region, dem ganzen Veranstaltungsland ja wirklich positive Sachen gibt und ein ganzes Land mitziehen kann. Ähnlich ja auch, wie wir es bei der Fußball-WM 2006 hier in Deutschland erlebt haben.
Wenn du sagst, du warst in Paris mit der Familie, gibt es da sowas, was euch besonders beeindruckt hat oder in Erinnerung geblieben ist?
Die Sportstätten waren natürlich super besonders. Wir waren beim Springreiten auf Schloss Versailles und also es wird wirklich schwer sein, da irgendwie eine bessere Kulisse zu haben als Schloss Versailles im Hintergrund. Und dann haben wir natürlich auch noch eine deutsche Goldmedaille gesehen. Also das war durchweg einfach positiv. Ich war mit meiner Tochter dann noch bei der ersten Runde vom Damen-Golf-Turnier. Das hat uns beiden auch sehr viel Spaß gemacht. Und Deutsche Haus haben wir auch erlebt, was ja auch sehr besonders war in Paris mit der Fanzone in dem Rugby-Stadion. Und das waren schon tolle Eindrücke, die dann meine Kinder natürlich auch mitnehmen konnten und wo die sehr oft von erzählen.
Neben München möchten auch Berlin, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region die Olympischen und Paralympischen Spiele ausrichten. Die vier Bewerber sind jetzt dabei, Konzepte zu entwickeln. Wie blickst du auf die Idee, Olympia im eigenen Land auszurichten?
Ja, wie gerade schon gesagt, es ist eine Riesenmöglichkeit für das gesamte Land. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, und da denke ich, sollte Deutschland sich immer dazu zählen, sowas auszurichten, dann muss man das einfach versuchen und probieren und alles dafür tun, dass man so ein Ereignis in sein Land bekommt. Und das kann einfach sehr viel bewegen. Du hast es angesprochen, wenn du sagst, dein Sohn hat bei Olympia Tischtennis gesehen und hat dann angefangen. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber sowas zieht ein Land mit und die Jugend, die Kinder, die sich dann jetzt schon darauf freuen und selbst dabei sein wollen. Oder die Kinder, die dann während die Olympischen Spiele dann hier sind, inspiriert werden, eine Sportart anzufangen. Neben diesen Sachen natürlich, was das für die Region und für das Land noch für Möglichkeiten bietet, ist es eigentlich, muss man das probieren.
Du hast schon erzählt, du kommst gebürtig aus Moers und lebst jetzt nach einer beruflichen Zwischenstation in Nordamerika mit deiner Familie in Krefeld. Jetzt möchte dein Heimatbundesland sich auf die Olympischen Sommerspiele bewerben. Das heißt, du müsstest ja eigentlich nur aus der Haustür treten und hättest dann Olympische Spiele quasi direkt vor der Nase. Was würde dir das bedeuten?
Ja, das wäre irgendwie ein bisschen surreal, aber es wäre schon grandios, muss ich sagen. Ich meine, Paris war schon ein Katzensprung für uns und die Spiele dann noch ein Stückchen näher zu haben, wäre natürlich toll und würde natürlich noch mehr Möglichkeiten geben, sich entweder zu beteiligen oder auch zuzusehen.
Jetzt hast du auch gerade schon von dem gesprochen, was Olympia vielleicht auch bei Kindern und Jugendlichen auslösen kann. Es sind ja nicht nur diese 4 Wochen, es geht auch um den Weg dahin und eben auch die Wirkung danach. Du kommst jetzt aus dem Wintersport, aber welche Vorteile siehst du für Olympische, Paralympische Spiele, gerade mit Blick auf NRW in Deutschland?
Also NRW ist erstmal ein sehr dicht besiedeltes Land. Die Infrastruktur ist schon sehr gut da. Wir haben viele Sportstätten, die schon genutzt werden könnten. Die Wege wären nicht sehr weit und man hätte trotzdem sehr viele Leute, die helfen könnten. NRW ist gut erreichbar und wird auf jeden Fall den Punkt der Nachhaltigkeit bedienen und NRW ist auch ein sportbegeistertes Land und von daher wird das auch sehr gut passen.
Bleiben wir mal bei der Zukunft und schauen nochmal auf den Wintersport, gerade jetzt mit den anstehenden Winterspielen in Mailand, Cortina. Welche Herausforderungen siehst du hier in den kommenden Jahren, die ja fast unausweichlich sind? Du hast schon von den Wetterveränderungen gesprochen. Was gibt es da für Herausforderungen?
Ja, die globale Erwärmung und damit der Verlauf der Schneegrenze und des Schneefalls, man kann das nicht mehr genau einschätzen und das bringt natürlich für Winterspiele ganz neue Herausforderungen und das wird in Zukunft nicht einfacher werden und da muss man sich drauf einstellen und Lösungen für finden.
Hast du da eine Idee, was für Lösungen es sein könnten?
Da kann ich leider auch jetzt aus dem Stegreif nicht mit
Ärmel schütteln, ja.
Nichts wirklich zu beitragen. Es ist eine große Herausforderung, die natürlich nicht nur für die Olympischen Winterspiele gilt, sondern uns allgemein herausfordern wird. Und da muss man schauen, wie man damit klarkommt.
Wenn wir über Olympia in Deutschland sprechen, dann sprechen wir ja von den Jahren 2036, 2040 oder 44. Und bis dahin ist es eine komplett neue Generation an Athletinnen und Athleten. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie inspirierend so ein Heim-Olympia auch sein kann. Deine Kinder könnten rein hypothetisch dann bei Spielen in Deutschland teilnehmen, mein Kind auch. Glaubst du, das ist auch nochmal so ein extra Push, dass man sagt, Mensch, wenn das dann zu Hause in Deutschland stattfindet, dann bin ich nochmal mehr motiviert?
Ich denke schon. Also wenn es dann einmal so weit ist, dass es sicher ist, dass es in Deutschland ist, das wird nochmal viele Kinder und jugendliche Sportler dann mehr motivieren, sich dafür zu qualifizieren und in irgendeiner Art und Weise dabei zu sein, weil das ist eine einmalige Chance nur für jeden Athleten, an Olympischen Spielen im eigenen Land teilnehmen zu können und da sollte man alles für tun.
Du hast gesagt, Paris ist ein Katzensprung. Mailand, Cortina ist jetzt auch nicht super weit weg. Wirst du hinfahren und dir da was angucken?
Ich habe noch keine genaueren Pläne gemacht. Ich bin da noch in der Findung, aber ich werde auf jeden Fall mal im Deutschen Haus vorbeischauen und dann mal gucken, was man vielleicht spontan noch an Wettbewerben mitnehmen kann. Aber so den olympischen Spirit möchte ich auf jeden Fall dann doch zumindest aus dem Deutschen Haus einfangen und mitnehmen.
Ja, kannst du meinen Co-Host Felix Loch schön grüßen, wenn ich im Deutschen Haus in der Mensa, wenn du ihn da
mache ich dann.
Damit sind wir auch schon fast am Ende angelangt von unserer heutigen Folge. Bevor ich dich gehen lasse, habe ich noch einen Wunsch, Christian. Und zwar am Ende jeder Folge darf jeder Gast noch einen Song auf unsere Playlist setzen. Die ist inzwischen sehr wild. Die findet ihr bei Spotify. Den Link gibt es in den Shownotes. Und da wir am Jahresende sind, würde ich gerne von dir wissen, welchen Song du in diesem Jahr am meisten gehört hast.
Boah. Da müsste ich mal nachgucken. Wahrscheinlich ist das, was ich am meisten gehört habe, war wahrscheinlich die 3 Ausrufezeichen, weil meine Tochter immer mein Spotify benutzt. Aber ich glaube, aktuell läuft da von Taylor Swift Ophelia oder Fate of Ophelia. Deswegen würde ich den jetzt mal auf die Liste packen.
Ja, Taylor war bei mir auch ganz oben. Wenn es noch meinem Sohn geht, dann wäre wahrscheinlich Star Wars Musik ganz oben auf Platz
Auch
1.
gut,
Aber
ja.
ja, ich habe tatsächlich vorher nachgeguckt, und zwar der meistgehörte Song bei mir war Nina Nesbitt Pages. Das ist so eine schottische Singer-Songwriterin. Genau, und das Album habe ich sehr gerne gehört und vor allem diesen Song. Die beiden Songs kommen dann auf unsere Playlist Nina und Taylor. Das passt doch ganz gut. Das war die 13. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Olympiabewerbung. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit und die interessanten Einblicke.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, schön, dass ihr alle reingehört habt. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Adventszeit und hören uns dann im neuen Jahr mit spannenden Themen rund um Olympia in Deutschland wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.